damaligen Anwesenden zum Lachen brachte. Und später hat der Autor versucht, diese Frage mal ganz nüchtern zu beantworten, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hat festgestellt, dass die Frage eine sehr, sehr tiefgründige und gar nicht mal so eine schlechte Frage ist. Wer ist denn eigentlich der Mensch und wie verhält er sich zu seiner Umwelt? Auch das wollen wir heute uns fragen. Ist der Mensch die Krönung der Schöpfung? Was macht ihn denn überhaupt zur Krönung und wie verhält er sich eigentlich zum Rest der Schöpfung? Beginnen wir also mal damit, ob der Mensch die Krönung oder ein Zerstörer der Schöpfung ist, mit der Frage nach der Krönung. Woher kommt denn eigentlich diese Annahme, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist? Das, was uns die Bibel dazu sagt, ist Folgendes. 1. Mose 1, Vers 26, der Mensch ist als Ebenbild Gottes gedacht. Zum Ebenbild Gottes schuf er den Menschen, heißt es. Okay, es ist ja mal gut, noch weitere Fragen zu stellen und ich hoffe, dass wir sie heute, einige davon auch beantworten können. Wer hätte denn jetzt zum Beispiel die Frage, was soll das denn eigentlich sein, das Ebenbild Gottes? Willkommen bei einer hohen philosophischen Frage, die Menschen schon seit tausenden von Jahren beschäftigt. Eine Antwort finden wir nur, wenn wir mal nachfragen, wer ist denn eigentlich Gott? Das ist eine Frage, die in der Predigtreihe, wie ich gesehen habe, nicht so beleuchtet wird. Und dennoch ist es wichtig, dass du für dich geklärt hast, wer ist denn eigentlich Gott für mich? Und das ist die Grundlage dafür, einmal darüber nachzudenken, wer du bist. Ein Ebenbild und damit Krönung der Schöpfung, ein Zufallsprodukt, doch der Zerstörer oder ein Bewahrer der Schöpfung. Also für dich zu Hause, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, überleg dir mal, wer Gott für dich ist. Von deiner Antwort wird unheimlich viel abhängen. Ich lasse diese Frage jetzt mal, die Antworten von mir, die ich gefunden habe, in diese Predigt einfließen. Meine Predigt soll jetzt nicht einige Stunden, sondern nur ein paar Minuten gehen. Und ich hoffe, ihr könnt mir mit dem, was ich so über Gott und mein Verhältnis zu Gott sage, zustimmen. Wir werden auch noch gleich einige Eigenschaften von Gott zusammentragen. Wenn wir dann eigentlich über die eigentliche Frage sprechen, wer ist der Mensch? Schauen wir uns mal an, wie Gott sich das gedacht hat mit uns Menschen. Es heißt, er sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Du bist ein Abbild Gottes. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, ohne größenwahnsinnig dabei zu werden. Du bist ein Bild von Gott. Und vielleicht kennst du solche Momente, du sitzt in einer größeren Runde und du guckst dich dann mal so um und denkst, naja, vielleicht war ja Gott auch gerade unrasiert. Also was meint eigentlich das Ebenbild Gottes? Dass wir so aussehen wie Gott? Dann gibt es wiederum einige, die sagen, nein, nicht der einzelne Mensch sieht so aus wie Gott. Wir alle zusammen sehen Gott ähnlich. Das macht's nicht besser. Dann sind 3 gegen Milliarden von Menschen. So soll Gott aussehen? Geht es denn überhaupt ums Aussehen bei dieser Frage? Ich denke, nein. Die Bibel zeigt uns auch in den Geboten, dass Gott sich nicht in eine äußere Form festlegen lassen möchte. Also was hilft es uns zu verstehen, welchen Sinn es erfüllt, wenn wir ein Bild von Gott sind? Und da komme ich auf einen Gedanken. Wir sind ebenbürtig. Wir sind Gott ebenbürtig. Ebenbürtig. Ebenbürtig meint aber nicht, genauso zu sein wie jemand anderes. Ebenbürtig. Wie erkläre ich das am besten? Beim Sport wächst der Sportler an einem ebenbürtigen Gegner. Denn er könnte an diesem Sportler, mit dem er dann trainiert, eventuell, er könnte gegen ihn verlieren. Und wer sich nicht genügend Mühe gibt, der kann auch gegen so einen Gegner verlieren. Am 12. Mai diesen Jahres haben das die Bayern gegen Stuttgart erfahren. Bayern nach eigenen Aussagen wohl die bessere Mannschaft. Ich bin jetzt außer Fußball-Weltmeisterschaft nicht so der Fußball-Fan, aber im Interview sagte Rummenigge damals, sie müssten sich schon sehr viel einfallen lassen gegen diesen Gegner. Hat wohl nicht geklappt. Stuttgart ist für Bayern ein ebenbürtiger Gegner, eine ebenbürtige Mannschaft. Sich Mühe geben und sich etwas einfallen zu lassen, das ist der Grund, warum Spitzensportler eben nicht mit jedem trainieren können. Sie brauchen eine Herausforderung, um mehr und um bessere Leistungen zu zeigen und überhaupt erbringen zu wollen. Zum Beispiel, und ihr kennt ihn bestimmt, den schnellsten 100-Meter-Läufer der Welt aus Jamaika, Usain Bolt. Er läuft die 100 Meter in 9,58 Sekunden und das ohne Dopingskandal. Ey, in 9,58 Sekunden bin ich gerade mal aufgestanden, da ist der schon am Ziel. Sollte ich mit ihm trainieren? Besser nicht. Er sollte viel besser mit seinem Landsmann Nesta Carter trainieren. Der läuft die 100 Meter in 9,78 Sekunden. Falls nicht so die 100-Meter-Fans unter uns sind, wer hat sich schon mal mit Computerspielen beschäftigt? Kommt. Beim Computerspielen ist das so, diese Computerspiele sind so aufgebaut, dass sie verschiedene Level haben und dass man von Level zu Level immer mehr herausgefordert wird. Und du lernst von Level zu Level das Handling des Spieles kennen und du perfektionierst anhand von bestimmten Erfahrungen deine Techniken. Und wenn du dann irgendwann im Level 80 bist, dann langweilst du dich auf Level 5. Und das hat sich Gott so ähnlich gedacht, als er uns als Ebenbild erschuf. Er wollte herausgefordert werden. Er wollte selber wissen, wie viel er drauf hat, und er wollte seine Fähigkeiten verbessern. Die philosophische Frage, ob nach der Allmacht Gottes, möchte ich jetzt nicht eröffnen, ob Gott etwas lernen kann, was er noch nicht kann und damit doch alles kann. Kopfschmerzen. Soll ja auch keine Philosophiestunde werden. Jedenfalls, wir lesen in der Bibel von einem Verhalten von Menschen gegenüber Gott, das wir als respektlos deuten können und müssen. Respektlosigkeit ist eine herausfordernde Verhaltensweise. Und Gott bleibt geduldig. Und auch das ist eine Form von Allmacht. Und das ist eine großartige Eigenschaft von Gott, dass er geduldig ist. Und erst wenn der Mensch völlig daneben liegt, dann haut er auch mal auf den Tisch und er fordert den Respekt der Menschen wieder ein. Beides ist Gnade. Gottes Geduld und Gottes Gericht. Erinnert ihr euch noch an den Spitzensportler, der nach einer Herausforderung sucht? Das heißt im Gegenzug dazu auch, dass der Trainingspartner ebenbürtig sein muss. Und was heißt das in Bezug auf uns und Gott? Es gilt auch umgekehrt. Gott möchte, dass wir uns an ihm perfektionieren. Wir sollen immer besser werden. Wir sollen mit ihm trainieren. Wir sollen lernen, Lebenssituationen so zu meistern, wie er es sich wünscht. Wir sollen uns von ihm herausfordern lassen, so wie zum Beispiel in einem Computerspiel. Wir sollen Level um Level besser werden. Ja, Gott liebt dich so, wie du bist. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns weiterentwickeln und ihm immer ähnlicher werden sollen. Wir sollen es also lernen, wie wir mit der Bibel, mit der Predigt, dem Gebet, mit der Gemeinschaft, mit der Gemeinde und den Gaben und vieles, vieles mehr, was Gott uns schenkt, wie wir damit umgehen können, um Gott immer näher zu kommen und um ihm immer ähnlicher zu werden. Noch ein Beispiel. Kennt jemand von euch das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte? Hier waren Philosophiestudenten. Nicht so bekannt, okay. Das ist was Tolles aus dem Philosophieunterricht, was ich doch mal mit uns kurz besprechen möchte. Genau, Achilles ist der schnellste Läufer der Antike und er will mit einer Schildkröte ein Wettrennen machen. Und da die Schildkröte ja bekanntlich etwas langsamer ist, bekommt sie auch einen Vorsprung. Und nun geht das Rennen los. Achilles rennt bis zu dem Punkt, an dem die Schildkröte war, zum Startzeitpunkt. In der Zwischenzeit ist aber die Schildkröte wieder ein Stückchen weitergelaufen. Und nun erreicht Achilles genau den Punkt, wo die Schildkröte hingelaufen ist, aber die Schildkröte ist auch schon wieder ein Stückchen weitergelaufen. Und so setzt sich dieses Rennen fort und Achilles wird auf diese Weise den Gegner niemals einholen können, da ja dieser, wenn er an dem Punkt angelangt ist, wo die Schildkröte vorher war, die Schildkröte schon wieder weg ist. Ihr Lieben, genau so haben viele von uns laufen gelernt. Wir sind auf unsere Eltern ein paar Schritte zugegangen, und sie sind einen Schritt zurückgewichen. Mama und Papa gingen einfach weg. Und so ziemlich jeder von uns hat gelernt, dadurch schneller und weiter zu laufen. Als 20-Jähriger läufst du nicht mehr wie mit anderthalb. Gut, es gibt Momente im Leben, da fühlt sich das dann wieder so an, das Laufen, wie bei einem Einjährigen. Fast zumindest zum Beispiel nach einem Unfall, als ich mit meinem Motorrad damals verunglückt war. Ich musste wieder laufen lernen. Wie die Krönung der Schöpfung habe ich mich nicht gerade gefühlt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, es gibt auch die ein oder andere Partynacht. Aber auch das ist nicht die andere, ist nicht unser Thema heute. Nein, zum Alkohol. Ich denke, ihr habt die Idee, was uns zum Ebenbild Gottes macht. Gott wollte ein Gegenüber haben, an dem er sich messen konnte. Gott mag keine Langeweile. Und darum findet er dich auch alles andere als langweilig. Denn du bist wertvoll für ihn. Du bist eine Herausforderung für ihn. Du bist ihm ähnlich. Und wo du es noch nicht bist, da kannst du trainieren, um so zu werden, wie er ist. Was sind das denn überhaupt so für Eigenschaften Gottes, die ihn ausmachen? Geduld habe ich ja schon erwähnt. Kreativität. Gott hat einen tollen Ort erschaffen, die Erde. Und was kannst du tun, um diesen Ort noch schöner zu gestalten? Was kannst du tun auf dieser Erde, damit andere Menschen sich hier wohlfühlen? Wir lesen auch von Gott oder über Gott, dass er ein liebevoller Gott ist, so wie ein guter Vater. Und er liebt es, mit seiner Schöpfung in Kontakt zu sein. Also Beziehung ist eine Eigenschaft Gottes, genauso Liebe. Jemand zu lieben, auch wenn er nicht alles so sagt oder tut, wie ich es mir gerade wünsche. Sich selbst, seinen Gott und seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Ein toller Trainingsplatz dafür ist die Gemeinde. Welche Eigenschaften kennt ihr noch? Vielleicht gehen euch gerade so einige durch den Kopf. Wenn wir wissen wollen, warum wir, ausgerechnet wir, die Krönung der Schöpfung sind, wie wir es aus der Bibel lehren und lernen, dann sollten wir zuerst wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Lerne also Gott kennen mit all seinen Facetten. Lese über ihn in der Bibel, und zwar vom einen Buchdeckel zum anderen. Entdecke alle seine Eigenschaften. Gott ist ja nicht nur der Liebe und der in unseren Augen Gute. Er ist auch gerecht. Er ist richtend. Er ist gnädig und lässt Fünfe auch mal gerade sein. Aber er kann auch sehr deutlich und sehr penibel eine Grenze ziehen zwischen Gut und Böse. Und wenn du dabei bist zu verstehen, wer Gott ist, erst dann kannst du verstehen, was dich zur Krönung der Schöpfung macht. Es ist nicht deine Intelligenz, es ist nicht deine Kraft oder sonstige körperliche Eigenschaften. Glaub mir, ein Wettrennen mit einem Löwen, den verliert jeder von uns. Und dein Eichhörnchen ist auch schneller auf dem Baum als wir. Und Delfinen gucken wir am besten beim Schwimmen zu. Menschen macht zur Krönung der Schöpfung, dass wir uns an Gottes Eigenschaften ausrichten können. Wir können über Gut und Böse nachdenken und uns entscheiden. Wo bei einem Tier, ein Tier handelt aus Instinkt heraus, und das bedeutet für ein Tier oftmals die Entscheidung zwischen Leben und Sterben. Dagegen können wir uns bewusst für oder gegen eine reflexartige Handlung entscheiden. Und das wird gleich deutlich, wenn ich über den Menschen als den Bewahrer der Schöpfung spreche. Also ahme Gott nach. Und nein, du bist nicht Gott. Und du wirst es auch niemals sein. Er ist dir immer einen Schritt voraus. Er fordert dich immer wieder heraus, das Beste, was du hast, zu geben und Neues zu lernen. Darum lerne dich kennen, so wie du bist. Und lerne es, dass du jeden Tag, jedes Jahr ein Level weiterkommst in deinem Leben. Wenn wir nun wissen, wer Gott für uns ist und wer wir selber sind, dann hört ja die Frage nicht auf. Wohin richtet es sich denn eigentlich aus, wer wir sind? Wozu denken wir über all das nach? Was bewirken wir denn mit dem, was wir können? Und ich denke, der Ist-Zustand der Welt ist auf der einen Seite schnell dargestellt. Das ist das gleiche Bild wie am Anfang der Industrialisierung. Es werden immer noch die gleichen Diskussionen geführt und es ändert sich zu wenig und zu langsam. Der Mensch beutet den Planeten immer noch aus. Müllberge werden immer größer. Über Atommüll möchte ich gar nicht mal sprechen. Tiere werden gequält oder moderat gesagt nicht artgerecht gehalten. Wobei diese Formulierung ich als eine Frechheit empfinde, wenn ich da an bestimmte Bilder denke. Der Mensch führt Kriege. Oftmals wegen Ressourcen wie Bodenschätzen oder fruchtbarem Land. Und das geht schon seit Jahrtausenden so. Ist es das, was Gott meinte, als er sagte, macht euch die Erde zum Untertan, dass wir machen können, was wir wollen, Hauptsache es dient uns und unseren Zwecken? Schauen wir uns doch einmal die Welt, die Erde vor dem Sündenfall an. Und auch hier brauchen wir wieder die Eigenschaften Gottes, um zu verstehen. Alles war Harmonie. Das Chaos, was ganz am Anfang in der Bibel berichtet wird, das hat Gott geordnet. Ja, Gott ist ein Gott der Ordnung. Kein Lebewesen musste ums Überleben kämpfen. Und vermutlich waren Löwen sogar Vegetarier. Und das erste Tier starb, so berichtet uns die Bibel, als Gott den Menschen Kleidung machen musste. Ab da begann der Überlebenskampf aller Lebewesen. Und das ist im Übrigen auch genau das Gegenteil von dem Gedanken von Darwin. Er sagt ja, es überlebt nur, wer sich anpassen kann, wer schneller und wer stärker ist. Vor dem Sündenfall war das nicht so. Alles hat seine Ordnung. Und zu all dem, was Gott geschaffen hatte, sagte Gott, es ist gut. Und das ist auch eine gute Eigenschaft Gottes, die Ordnung. Erst als er den Menschen erschaffen hatte, der diese Ordnung bewahren sollte, sagte Gott, es ist sehr gut. Der Mensch wurde von Gott also mit einer weiteren Aufgabe betreut, nämlich dafür zu sorgen, dass es der ganzen Schöpfung gut geht und dass Friede, diese Harmonie, diese Ordnung erhalten bleibt, die Gott erschaffen hatte. Die Schöpfung und alles, was in ihr ist, wurde so erschaffen, dass niemand sterben musste. Erst durch die Sünde und durch den Egoismus des Menschen kam Unfrieden und Unordnung und der Tod in die Welt. Und nur weil wir jetzt in einer Welt leben, in der das so ist, heißt das nicht, dass es immer so gewesen sein muss. Und bizarrerweise ist genau das gleichzeitig die Gnade Gottes, dass der Tod in der Welt ist. Denn dadurch, dass wir Menschen sterben müssen, haben wir eine Möglichkeit, wieder zurück ins Paradies zu kommen. Denn ja, Gott musste gerecht sein. Und es war auch gerecht und verdient, dass der Mensch die Strafe bekam, aus dem Paradies gehen zu müssen. Und Gott hat eine neue, zweite Schöpfung ins Leben gerufen. Eine Schöpfung, in der es kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr geben wird. Und damit wir dort hingelangen, hat Gott Jesus Christus in die Welt geschickt. Sein Sohn, der gleichzeitig Mensch und Gott ist. Im Kolosserbrief heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, er oder sie wird ins Paradies kommen. Befreit uns das dazu, so weiterzuleben wie bisher, dass wir als Christen bei Krieg, Streit und Konflikten, beim Raubbau an der Natur, bei Ausnutzung von Tieren weiter mitmachen können? Sicher, wir leben in einer Gesellschaft und wir sind Teil einer Gesellschaft und wir leben in bestimmten Zwängen. Gerade hier in Europa. Die Globalisierung, die es übrigens schon vor dem Computerzeitalter und dem Internet gab, die hat vieles unheimlich kompliziert gemacht und es gibt immer wieder gute Initiativen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Offensichtlich kommen einige Menschen doch diesem Auftrag nach, Bewahrer für die Schöpfung zu sein. Einiges möchte ich uns mal nennen. Es gibt ein deutsches Modeunternehmen, das sich geärgert hat, dass so viel Milch einfach weggegossen wird. Und sie haben einen Weg gefunden, aus Milch Fasern zu extrahieren, aus denen sie Fäden machen können. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt Kleidung, die nicht aus Wolle, nicht aus Baumwolle, auch nicht aus Synthetik, sondern aus Milch ist und man riecht es ihr und man sieht es ihr auch nicht an. Und diese Kleidung wird verkauft. Eine tolle Möglichkeit, weil diese Milch sonst eben weggeschüttet worden wäre. Das nächste. Es ist gut, dass wir mittlerweile wieder beginnen, einmal darüber nachzudenken, was wir denn eigentlich so essen. Und wie viel? Und wie nachhaltig denn der Anbau sein soll? Und ob wir wirklich so viel Fleisch brauchen? Dieser hohe Fleischkonsum, den wir heute haben, der hat seinen Grund in der Nachkriegszeit, als die Menschen in Deutschland sich nach Fleisch sehnten. Und dann wurde überproduziert und wir gewöhnten uns daran. Fleisch produziert, das ist wieder eine komische Art, damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie ihr eure Kinder erzieht. Folgendes habe ich letztens im Radio gehört. Es lief tatsächlich auf WDR 2. Ein Mann wollte zu Beginn der Grillsaison, so berichtet er, sich etwas Gutes tun. Der kaufte sich Hähnchenbrustfilet. Und das wollte er dann grillen. An der Kasse stand eine ältere Frau vor ihm, die drehte sich um und war völlig entrüstet über seinen Einkauf und sagte, müssen Sie denn dieses Fleisch kaufen? Ich kaufe lieber dieses Fabrikfleisch hier, dafür musste kein Tier sterben. Vielleicht lachen wir darüber, aber wir sind offensichtlich wieder in einer Zeit angekommen, wo Menschen in unserem Land nicht wissen, woher Strom, woher Wasser und woher Fleisch kommt. Und vielleicht gibt es nachher einige Seelsorgegespräche darüber. Fleisch kommt nicht einfach so aus einer Fabrik. Es kommt von einem Tier. Und mir persönlich tut es in der Seele weh, wenn Fleisch einfach weggeworfen wird, weil es nicht schmeckt oder weil es verdorben ist, weil es zu lange im Kühlschrank lag, bis es endlich schlecht war und wir es wegwerfen müssen. Ihr Lieben, auch das ist ein guter, bewahrender Umgang mit der Schöpfung. Lebensmittel nicht schlecht werden zu lassen, sondern vorher zu essen. Und am besten hat die Qualität der Lebensmittel auch noch so eine hohe Qualität und kostet entsprechendes Geld, ja. Und ja, einige von uns müssen da sicherlich eine Gratwanderung zwischen verantwortlichem Umgang mit Lebensmittel und Ernährung finden und ihren eigenen finanziellen Möglichkeiten. Wichtig aber ist, dass du diese Entscheidung bewusst tust und dass du dich bewusst entscheidest. Und dann steh auch zu dieser Entscheidung. Wenn es denn eben nicht anders geht, dann mach halt das eine. Aber wenn du die Möglichkeiten hast und es dir wichtig ist, dann treffe diese Entscheidung und verzichte dafür auf etwas anderes. Das Leben verlangt so viel Entscheidungen von uns jeden Tag. Diese ist ja nur eine davon. Noch ein Ding zum Thema Lebensmittel. Ihr habt sicherlich auch im Radio und überall woanders von diesem Tütenpfand und der Plastiksteuer auf Plastiktüten gehört. Die Politik möchte uns Konsumenten dazu erziehen, dass wir uns sorgfältig überlegen, wie viel Plastikmüll wir eigentlich produzieren. Gutes Anliegen, abgesehen davon, dass ich das schon für eine Art Entmündigung der Bürger halte. Die Plastiktüte, die du dir vielleicht an der Kasse kaufst, also wir nehmen lieber so eine Stofftüte mit oder einen Einkaufskorb, das ist sowieso besser. Aber das Problem ist nicht die Plastiktüte, die du dir an der Kasse kaufst, das Problem ist das ganze Plastik, was du hineintust. Und dafür sorgen etliche Hygieneverordnungen in unserem Land. Diese ganzen Verpackungen, die Trennblätter zwischen Wurst- und Käsescheiben, warum nicht mal wieder Wurst und Käse am Stück kaufen und so schneiden, wie wir es dann zu Hause brauchen? Vor 40, 50 Jahren, habe ich mir sagen lassen, ging das auch. Ihr seht, es ist ein emotionales Thema. Und natürlich möchte ich auch niemandem vorschreiben, wie du dein Leben zu leben hast. Worauf ich aber hinaus will, ist, es ist kein bewahrendes Handeln, wenn wir meinen, wir würden irgendwo einen Schuldigen finden und wir verschließen unsere Augen vor dem eventuell größeren Problem. Genau das ist ja das Ding mit dem Splitter und den Balken, von dem Jesus auch gesprochen hat. Und sicher ich hoffe, ihr habt Ideen bekommen, wie wir als Menschen, ob wir nun an Jesus Christus glauben oder nicht, eine Menge dafür tun können, dem eigentlichen Auftrag Gottes nachzukommen, nämlich die Schöpfung zu bewahren. Und vielleicht sind es nur kleine Dinge, die wir tun können, aber sie werden eine große Auswirkung haben. Welche Initiative kannst du vielleicht gründen, ins Leben rufen, um die Welt zu einem Ort zu machen, zu einem etwas besseren Ort zu machen? Es ist gut, wenn du so etwas machst. Und gleichzeitig können wir auch zu Hause damit anfangen. Wer von uns hat denn Haustiere zu Hause? Wir haben leider keins, aber meine Schwiegereltern, wer hat Haustiere? Wer von euch hat Hunde? Keine Hunde hier? Doch, ein paar, traut euch, jawohl. Also ich liebe Hunde und Katzen. Und was ich seit einigen Jahren, wirklich seit vielen Jahren auf der Straße sehe, ist Folgendes. Da geht ein Mann, eine Frau, ein Mädchen, ein Junge mit einem Hund Gassi. Und wer ist mit dabei? Das Smartphone, genau. Da wird telefoniert, gesimst, getwittert, gegoogelt, gespielt und weiß ich nicht was alles. Und der Hund, der macht halt sein Ding allein. Ob der Mensch jetzt da ist oder nicht, egal welchen Geschlechts der Mensch, welches Geschlecht der Mensch hat oder wie alt er ist, der Hund schnüffelt und läuft für sich und macht ihm das, was ein Hund halt so tut. Und ich möchte uns mal einen wirklich großartigen Hund zeigen und was dieser Hund tut, wenn er zwei Menschen sieht, die nicht seine Besitzer sind. Ich hoffe, das Video wird gezeigt. Jawohl. Das ist der Hund meiner Schwiegereltern. Dieser Hund freut sich, meine Frau und mich zu sehen. Und sie weiß überhaupt nicht, zu wem sie zuerst gehen soll. Ich habe das mal ein bisschen langsamer abspielen lassen, weil die wirklich so schnell hin und her flitzt, dass man sie kaum sehen kann. Süß, oder? Wer findet's nicht süß? Wer mag lieber Katzen? Okay. Warum tut sie das? Sie tut das wirklich nur bei uns. Und selbst wenn mein Schwager oder meine Schwägerin kommt, dann reagiert sie nicht so auf sie. Und letztens kamen wir zu den Eltern und Lubas Schwester ging gerade mit dem Hund los zum Gassi gehen und der Hund konnte gar nicht schnell genug zurückkommen, um uns endlich richtig begrüßen zu können. Sie wollte einfach zu uns. Warum? Wir beschäftigen uns mit ihr. Wir streicheln und kraulen sie nicht nur, wir reden mit ihr. Wir bringen ihr Tricks bei und Befehle. Und das hat sicherlich viel Zeit und viele Leckerlis gebraucht. Und dabei ist eine Beziehung zwischen uns und dem Hund entstanden. Allein der Befehl, komm her, da hat Luba viele Stunden mit ihr trainiert. Und wenn ich einen bestimmten Pfiff mache, dann verliert sie sofort das Interesse an was auch immer sie gerade tut und sie kommt zu mir, auch wenn Herrchen, das eigentliche Herrchen dabei ist, oder sie geht mit mir den Weg, den ich gerade mit ihr gehen möchte. Mein Handy habe ich zwar immer dabei, aber ich nutze es nicht, sondern ich beschäftige mich mit dem Hund. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Wenn sie mal etwas angestellt hat, und das kommt vor, und ich sie dann rufe, und wenn sie erkennt, dass ich böse bin, dann kommt sie ganz, ganz zaghaft und widerwillig. Aber wenn ich ihr zeige, dass ich mich auf sie freue, wenn sie kommt, dann kann sie gar nicht schnell genug zu mir laufen. Könnte das eventuell auch was mit uns Menschen zu tun haben? Wie zeigen wir denn unsere Freude darüber, dass ein Mensch in unserer Gegenwart ist? Nicht indem wir mürrisch gucken. Gut, ich weiß, es gibt Menschen, die gucken gar nicht mürrisch, die haben nur ein ganz entspanntes Gesicht. Wir sollten unsere Freude aber zeigen. Wir sollten sie uns einander zeigen, dass wir uns freuen, dass jemand anderes da ist. Und das geht bei uns mit einem Lächeln, mit einem strahlenden Gesicht. Und ich habe es auch schon gesehen mit unter euch, mit Jubelgesten, mit Umarmung. Auch das ist ein Teil der Schöpfung, mit dem wir pfleglich umgehen müssen, mit der ganzen Schöpfung, also auch mit den Mitmenschen. Hatte ich das schon erwähnt? Gottes Eigenschaft ist Beziehung. Und was mich wieder zu dem Ausgangspunkt bringt, dass wir nach Gott fragen, wenn wir wissen wollen, wer wir sind und wie wir mit der Schöpfung umgehen sollen. Also lerne Gott mit all seinen Facetten, mit all seinen Eigenschaften, mit all seinen Wesenszügen kennen. Orientiere dich daran. Werde so, wie du Gott kennengelernt hast. Laufe ihm hinterher. So wie Achilles der Schildkröte, so wie du damals deinen Eltern hinterhergelaufen bist, als du laufen gelernt hast. Und dann wende deine Fähigkeiten an auf die Schöpfung. Überlege dir genau, was du tust in dieser Welt, beim Einkaufen, beim Umgang mit Ressourcen, beim Umgang mit Tier und Pflanze oder auch beim Umgang mit anderen Menschen. Orientiere dich daran, wie Gott ist. Und sicher wirst du nicht in allen Bereichen gut sein. Darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass du es versuchst und dass du es eintrainierst. Für den Fall, dass du Verantwortung für ein Tier hast, und wenn es nur für eine halbe Stunde ist oder weniger, dann kümmere dich um dieses Tier. Bau eine Beziehung auf, auch wenn es nur einige Minuten sind. Allein deswegen, weil Gottes Eigenschaft Beziehung ist. Und ich denke, so können wir, kann jeder von uns das in unserem Leben umsetzen, dass wir die Krönung der Schöpfung sind und gleichzeitig auch Bewahrer der Schöpfung. Im ganz Kleinen fängt es an und es wird zu etwas ganz, ganz Großen werden. Wir Christen haben einfach die tolle Möglichkeit, aus dem Glauben heraus uns an Gott und seinen Fähigkeiten und seinen Eigenschaften zu orientieren. Gott stärke unseren Geist und unsere Kraft dafür. Amen.